Guten Morgen zusammen. Kennen wir alle? Advent, Advent, ein Lichtlein brennt. Erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier. Dann steht Weihnachten vor der Tür. Und wenn das letzte Lichtlein brennt, dann hast du Weihnachten verpennt. So, das fünfte. Ja, das fünfte. Richtig. Worum es mir geht ist, ich glaube, wir stehen unheimlich in der Gefahr, Weihnachten zu verpennen. Also, wobei, das ist jetzt eine Feststellung, die vielleicht gar nicht euch betrifft, nur viel über mich offenbart. Ich ärgere mich seit richtig vielen Jahren über mich in der Adventszeit. Und vielleicht ist euch das aufgefallen in der Begegnung mit mir auch seit ein paar Jahren in der Adventszeit, dass ich euch ganz bewusst eine besinnliche Adventszeit wünsche. Und das hat was mit einer tiefen Sehnsucht zu tun, die ich mir wünsche. Weil ich dieses Wort besinnlich über Jahr immer mehr lieben lerne. Das heißt, mich besinnen zu können, was für ein Geschenk wäre das, Hypothese, wenn wir diese Vorweihnachtszeit und die Weihnachtszeit so richtig kapieren, in uns aufnehmen könnten und dann auch das haben, was sich hinter diesem Wort Advent verbirgt. Also Marcel hat schon eine gute Einleitung gemacht. Ich möchte fast sagen, Amen, wir können nach Hause gehen, weil er viel auf den Punkt schon gebracht hat. Trotzdem noch mal ein paar Sachen auch wiederholen, die Marcel schon gesagt hat. Ja, Advent, wissen wir alle, kommt vom lateinischen Adventus Domini, die Ankunft des Herrn, also Ankunft. Das Problem, finde ich, oder die Herausforderung ist, wir alle hören das, seit wir geboren sind. Und Dinge, die wir Jahr für Jahr, wir nennen es ja sogar alle Jahre wieder, hören, die verschwinden an Bedeutung für uns. Das ist auch an Ostern ganz ähnlich mit dem Kreuz. Das ist faszinierend, ja, wir haben Kreuz in unseren Gemeinden stehen. Und wenn ich euch jetzt fragen würde, wann habt ihr das letzte Mal dieses Kreuz bewusst wahrgenommen? Könnte sein, wir hätten überraschende Antworten. Weil dadurch, weil es immer da ist, sehen wir es nicht mehr. Und so komme ich wahrscheinlich ganz arg von mir selbst her und wünsche mir im Advent 2024, in ein paar Wochen könnt ihr mich fragen, wie es gelaufen ist, was ganz Neues. Und zwar, wenn man ein bisschen nachschaut und nachforscht über Advent, dann ist der Ursprung dieses Begriffs Advent eigentlich im Griechischen. Und die Übersetzung gibt dann dieses lateinische Adventus Domini. Und der Ursprung ist eigentlich ein griechischer Begriff, der heißt Epiphaneia. Und wir kennen diesen Begriff Epiphanie. Das heißt, wenn wir eine Gottesoffenbarung oder Erscheinung Gottes haben. Und ich wünsche uns und lade euch heute dazu ein, uns zumindest diese halbe Stunde, wo ich jetzt spreche, zu besinnen wieder. Es geht darum, eine Erscheinung Gottes zu haben, weil das ist Weihnachten. Gott erscheint. Gott taucht auf. Gott begegnet. Ja, so wenn wir uns anschauen, diese Advent und dieses Adventus ist in der römischen Geschichte vor allem dann auch als Adventus Divi bezeichnet worden. Das war die Ankunft eines Herrschers oder des Kaisers. Weiß nicht, vielleicht waren von euch ein paar in letzter Zeit im Kino. Ich habe mir den neuen Gladiator angeschaut. Und wenn man dann diese Szenen sieht, wie die ruhmreich nach einer Schlacht in Rom einziehen, das ist brutal, da ist richtig was los. Das Volk ist auf den Straßen, überall werden irgendwelche Sachen geworfen. Und mir ist aufgefallen, der Weg zum Tempel hoch, zum Senat, wo dann die Kaiser sitzen, war dermaßen mit Rosen bestreut, dass ich gedacht habe, wow, wenn man wirklich so viele Rosen verwenden würde dafür, wie viele Rosen wären das wohl? Heißt, warum spreche ich das an? So eine Ankunft ist etwas, was vorbereitet sein will. Das ist nichts, was überraschend kommt und jetzt gehen wir mal kurz raus und gucken, sondern so eine Feierlichkeit, so eine Empfang, möchte ich sagen, die will vorbereitet sein. Man putzt sich schick raus, man schmückt die Straßen, man versetzt sich in Feierstimmung und weiß nicht, wie es bei euch ist. Vielleicht fängt bei euch auch zu Hause langsam Feierstimmung an. So, wir haben heute Morgen, habe ich mich beim Aufstehen entschieden, ich mache jetzt die erste Kerze an. Dann habe ich, seit heute dürfen meine Weihnachtsschallplatten raus. Die sind in meiner Plattensammlung besonderes Heiligtum. Und es werden jedes Jahr mehr. Ich habe eine richtige Sammelleidenschaft für Weihnachtsplatten. Und natürlich am Heiligabend wird Bing Crosby mit White Christmas rausgebracht. Und ich mag diese ganzen Swing-Klassiker, aber habe in den letzten Jahren ein paar ganz tolle neue Weihnachtsplatten. Und heute Morgen habe ich das aktuellste Album, Weihnachtsalbum von Chris Tomlin auf Vinyl aufgelegt, das Emmanuel. Und das war so toll, das Licht hat gebrannt und diese moderne Anbetungsmusik vermischt mit klassischen Klängen hat unsere Wohnung erfüllt. Meine Frau hatte diese Woche den Schmuck an die Fenster gebracht und die Krönung war, dass meine Tochter und meine Frau gestern Plätzchen gebacken haben und die Luft war noch erfüllt von diesem Geruch. Kennt ihr das? Esses Plätzchen sind schon nur toll wegen des Geruchs, der in der Luft liegt. Das ist alles romantisch und schön. Aber wenn es nicht dazu dient, uns auf die Ankunft unseres Königs vorzubereiten, dann führt das ins Leere, ihr Lieben. Und das ist Jahr für Jahr ein Problem, das wir haben. Wir fokussieren uns und nennen Weihnachten ja mittlerweile vor allem das Fest der Liebe. Aber Leute, Weihnachten ist das Fest des Christus. Natürlich ist er die Liebe. Ja, und insofern stimmt's wieder. Aber es lenkt uns ab, obwohl es so wahr ist. Und ist es nicht so, dass vor allem dann die Ankunft unseres Retters kostbar ist, wenn es etwas zu erretten gibt? So das Volk Israel, die erwarteten die Ankunft des Messias, der sie endlich befreit. Leute, ganz ehrlich, haben wir nicht im vergangenen Jahr Momente gehabt, wo wir uns Rettung ersehnt haben? Wenn wir uns das anschauen, fängt an die Begegnung, die Gott uns wieder mit ihm ermöglicht, was an Weihnachten geschieht, eine Bedeutung zu kriegen, die ist unermesslich. Sind wir uns bewusst, wie dringend wir einen Retter brauchen, dann ersehnen wir uns nach dieser Epiphanie. Und das hat etwas mit einer Erwartungshaltung zu tun und auch mit dem, was in dem Wort Erwartungshaltung drinsteckt, nämlich warten. Advent ist auch eine Zeit des Wartens. Wer von uns wartet gern? Wisst ihr, wir warten nicht gern. Das ist so faszinierend. Ich war gestern mit meiner Tochter bei einem Konzert und wir sind mit der Bahn gefahren, weil ich schon wusste, was für ein Chaos das bei einem großen Konzert wird mit dem Auto. Und dann fuhren wir mit der Bahn rein und während wir so in der Bahn fahren, und die war knallvoll, auch wegen der Weihnachtsmärkte, die parallel waren, hielt neben uns eine andere Bahn. Und ich guckte so rüber und es war dunkel und die war beleuchtet. Und wie ich reinschaue, waren alle Leute in der Bahn nach unten mit Blick gerichtet und ihre Displays haben sie angescheint. Wir kennen diesen Blick, aber für einen kurzen Moment stellte ich mir vor, wie wäre es, wenn ich Zeitreisender wäre, der vor 50 Jahren das letzte Mal da war und er kennt Bahn und alles, aber er kann nicht verstehen, warum alle Leute auf Displays gucken. Und es hatte einen Zombie-Moment, das muss ich euch wirklich sagen. Es wirkte sehr untot, wie die Leute da alle sich berieseln lassen. Und faktisch, vielleicht kennt ihr das auch, vielleicht seid ihr auch resistenter als ich, aber wenn wir warten, zückst du dein Handy und lenkst dich ab. Und wisst ihr, was so interessant ist? Meine Tochter erzählte mir letzte Woche von der Arbeit. Und die arbeitet im Klinikum Stuttgart und die ist da am Empfang und die nehmen die Leute an und dann müssen sie die aufrufen, wenn sie dran sind. Und letzte Woche hatte sie wohl eine Situation, dass ich glaube 3 oder 4 Nummern hintereinander aufgerufen hat und die Leute kamen nicht. Dann hat sie halt die nächsten dran genommen und irgendwann nach einer Viertelstunde kamen die Leute, die eigentlich aufgerufen waren, aber nicht kamen. Ja, ich müsste eigentlich auch dran sein. Und dann gab es diesen klassischen Moment, den wir alle so hassen mit, jetzt ist deine Nummer vorbei, was machst du? Und ich habe mit meiner Tochter gesprochen, ich könnte schwören, die haben ihr Aufrufen verpasst, weil sie am Handy waren. Weil sie so beschäftigt waren mit Ablenkung, dass sie nicht mehr mitgekriegt haben, wie sie aufgerufen worden sind. Und unweigerlich dachte ich an die biblische Geschichte von den Jungfrauen mit den Leuchten, die warten und es dann verpassen. Die möchte ich heute gar nicht auspacken, sondern ich möchte wirklich in den Weihnachtskontext gehen und habe uns eine etwas längere Geschichte da, die ich euch einfach gern vorlesen möchte. Also wenn ihr sie nicht vergessen wollt, dann könnt ihr die Folie kurz abfotografieren, aber ich möchte sie euch vorlesen. Und als 8 Tage um waren und er, also Jesus, nach seiner Geburt beschnitten werden sollte, gab man ihm den Namen Jesus, welcher genannt war von dem Engel, ehe er im Mutterleib empfangen war. Und als die Tage ihrer Reinigung nach dem Gesetz des Mose um waren, brachten sie ihn hinauf nach Jerusalem, um ihn dem Herrn darzustellen. Wie geschrieben steht im Gesetz des Herrn, alles Männliche, das zuerst den Mutterschoß durchbricht, soll dem Herrn geheiligt heißen. Und um das Opfer darzubringen, wie es gesagt ist im Gesetz des Herrn, ein paar Turteltauben oder 2 junge Tauben. So war das damals. Und siehe, ein Mensch war in Jerusalem mit Namen Simeon. Und dieser Mensch war gerecht und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels. Und der Heilige Geist war auf ihm und ihm war vom Heiligen Geist geweissagt worden, er solle den Tod nicht sehen, er habe denn zuvor den Christus des Herrn gesehen. Und er kam vom Geist geführt in den Tempel, und als die Eltern das Kind Jesus in den Tempel brachten, um mit ihm zu tun, wie es brauche es nach dem Gesetz, da nahm er ihn auf seine Arme, lobte Gott und sprach: Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren, wie du gesagt hast. Denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen, das Heil, das du bereitet hast vor allen Völkern, ein Licht zur Erleuchtung der Heiden und zum Preis deines Volkes Israel. Und sein Vater und seine Mutter wunderten sich über das, was von ihm gesagt wurde. Wenn du dich bei sowas nicht wunderst, stell euch mal vor, er geht da in den Tempel mit dem Kind auf dem Arm und kommt ein alter Mann, nimmt euch das Kind aus dem Arm, weiß nicht, wie üblich das war, und fängt an Gott zu preisen. Ich stelle mir da diesen Moment aus der König der Löwen vor am Anfang, wo der so hochgehalten wird an der Klippe. Sehr erstaunlich, und sie wunderten sich. Und Simeon segnete sie, also Josef und Maria und Jesus, und sprach zu Maria, seiner Mutter: Siehe, dieser ist dazu bestimmt, dass viele in Israel fallen und viele aufstehen. Und ist bestimmt zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Und auch durch deine Seele wird ein Schwert dringen, damit aus vielen Herzen die Gedanken offenbar werden. Sorry, lange Geschichte, 2. Teil. Und es war eine Prophetin, Hanna, eine Tochter Phanuels aus dem Stamm Asser. Sie war hochbetagt. Nach ihrer Jungfrauschaft hatte sie 7 Jahre mit ihrem Mann gelebt und war nun eine Witwe von 84 Jahren. Die wich nicht vom Tempel und diente Gott mit Fasten und Beten Tag und Nacht. Die trat auch hinzu zur selben Stunde und pries Gott und redete von ihm zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten. So, lange Geschichte kennen wir auch alle. Trotzdem, finde ich, steckt da so viel drin an Warten und Erwartung, was ich vorbildhaft finde und was wir, glaube ich, gern mal runterbrechen dürfen auf den Alltag, damit es für uns greifbar wird. So, schauen wir uns den Simeon an. Er wartete auf den Trost Israels. Heißt, das war eine Zeit, die war sehr trostlos. Und es war so. Die römische Besatzungsmacht, die hielt sie fest unter Kontrolle. Das Land alles sehnte sich nach einer Erlösung, Befreiung. Und der Simeon wartet und ist eng verbunden mit Gott und empfängt dann von Gott: Simeon, es wird noch zu deiner Lebenszeit geschehen. Du wirst es sehen. Und wir wissen nicht, wie lang vorher diese Prophetie gekommen ist. Aber Leute, sowas kann auch mal Jahrzehnte dauern. Und in unserer Lebenszeit, weiß nicht, wie es euch geht, ist Dinge, auf die wir Jahrzehnte warten, enorm schwierig. wenn dann die Jahrzehnte vorbei sind und die Dinge geschehen, dann ist es wunderschön. Aber während des Wartens ist es furchtbar. So, ich mache mal ein Beispiel. In meiner frühen Jugend durfte ich einen ganz, ganz kostbaren Menschen kennenlernen. Ein Kamerad, der mir wirklich zum engen Freund wurde. Damals haben er und seine Freundin die Feier zu unserer standesamtlichen Trauung von Mimi und mir ausgetragen, weil wir kein Geld hatten. Die haben einfach ihre Wohnung geöffnet und ein Fest für uns organisiert. Er war ein Kriegsflüchtling gewesen, der nach Deutschland kam, aus dem damaligen Jugoslawienkrieg und hat innerhalb von zwei Jahren die deutsche Sprache akzentfrei sprechen gelernt. Hat dann gearbeitet wie ein Ochse, also sowas. Also wenn es den American Dream in Deutschland gibt, dann hat der den gelebt. Vom Tellerwäscher zum Manager. Und der hat so treu gearbeitet, ist einer der feinsten Menschen der Welt. Wirklich neben ehrenhaft, humanistisch und korrekt würde sein Foto stehen, wenn es irgendwo definiert ist. Und er sagte immer, Peter, Gott ist wichtig für mich. Und dann kam hinzu, nur was ihr mit diesem Jesus habt, das kapiere ich nicht. Und ich sage euch, wenn du mit so einem perfekten Menschen zu tun hast, es ist enorm schwierig, Argumente zu finden. Und ich habe gemerkt, er muss Jesus erleben. Und wir haben mit ihm geredet und diskutiert und wir waren auf Partys. Die Diskussion war nie ausartend bös, weil er ja ein lieber Kerl ist. Und das meine ich jetzt nicht sarkastisch, sondern er ist wirklich zum Umarmen großartig als Mensch. Aber Jesus war für ihn ein rotes Tuch. Die Jahre gingen ins Land, Begegnung über Begegnung. Er ging in Gottesdienste mit, war alles okay, nix. 10 Jahre gingen vorbei, 20 Jahre gingen vorbei und wir beteten für ihn und wir blieben ihm Freund. Und wir nahmen Anteil aneinander. Er bekam Familie, er machte Karriere und er blieb vom Herzen her so fein, wie er ist. 25 Jahre gingen ins Land. Und irgendwann zwischen 25 und 30 Jahren tauchte er in einem Gottesdienst auf und fing an, Gottesdienste zu besuchen. War nichts Außergewöhnliches, weil er hatte das gemacht immer wieder. Aber, ja. Und dann gab es diesen einen Gottesdienst. Ich stand auf der Bühne, leite Lobpreis mit der Gitarre und sehe, er ist wieder da. Und während des Gottesdienstes und der Anbetung sehe ich, mit ihm geschieht etwas. Ich sah ihn zittern, ich sah ihn sich bewegen, ich sah ihn heulen, ich sah ihn aufstehen, sich hinsitzen und er war bewegt, so dass er körperlich bewegt war. Aber ich wusste nicht, was dort geschehen ist. Irgendwann brach er in Tränen zusammen und ich sah, er hat eine Begegnung. Später erfuhr ich, dass 2 Personen auf ihn zugegangen sind in dem Gottesdienst und ein prophetisches Wort für ihn hatten. Und später erfuhr ich, es waren genau die Antworten auf Fragen gewesen, die er Gott gestellt hatte. Die Leute hatten, also das waren solche Worte, die kennt ihr das, wenn ihr was weitergebt, und das macht für euch keinen Sinn, was ihr weitergebt. Aber die haben einfach weitergegeben, was sie von Gott empfangen haben, und das waren die Antworten. Und dadurch wurde er berührt. Nach dem Gottesdienst kam er und ich setzte mich an den Bühnenrand und er setzte sich neben mich. Und ich legte meinen Arm um ihn und er war unter Tränen. Und ich sagte zu ihm, gell, unser Papa ist schon der Hammer. Und er antwortet, nein, nein, nicht der Papa. Jesus, Jesus, Jesus. Ich gehe heim und sagte zu der Mimi, was wollen wir wetten, dass der sich ganz fix taufen lassen wird? Weil ich wusste, wenn einer Nägel mit Köpfen macht, dann ist er das, weil er es immer tat. Ein paar Tage später meldete sich, Peter, können wir uns treffen? Wie liest man die Bibel? Ich muss verstehen, wie man die Bibel liest. Und dann saß ich mit meinem Freund in meinem Wohnzimmer am Tisch und erklärte ihm, wie die Bibel zu lesen ist. Wie cool ist das denn, Leute? Und natürlich ließ er sich ganz kurz danach taufen und ich durfte mit ihm ins Wasser und meinen Freund taufen. Nach über 25 Jahren für ihn beten. Leute, ich habe so drauf gewartet und jetzt ist er mein Bruder und leitet in meiner alten Gemeinde die Bibellesegruppe. So treu, so erwachsen, so reif und nicht mehr nur mein Freund, sondern jetzt mein Bruder. Aber Leute, ich habe gewartet. und du denkst, manchmal geschieht es nicht. Vielleicht drücke ich bei euch gerade einen Knopf und ihr denkt an jemand, wo ihr wartet. Und es tut weh. Simeon wartete und es tat weh. Und dann sagt der Heilige Geist, jetzt Simeon, jetzt heute, geh in den Tempel. Ich weiß nicht, wie nervös er war. Da kommen lauter Leute, das war ja üblich, das ist Jerusalem, das ist Gewusel. Wer von euch schon mal in Jerusalem war, das ist eng, das ist wuselig, das ist lebendig. Wer? Und der Geist Gottes zeigt ihm die. Und dann kommt dieser Moment, dass er denen das Kind aus der Hand nimmt. Und dann kommt die Hanna hinzu. Großartig, diese Frau, die hat noch länger gewartet. Wahrscheinlich. Denn bei ihr gibt es eine kleine Mathematikaufgabe, an der wir uns ein bisschen was ausrechnen können. Ich sag mal plus minus 10 Jahre. Und zwar, wenn ich jetzt schaue, oh ihr Lieben, wenn ich jetzt falsch rechne, korrigiert mich einfach gleich, dann haben wir es hinter uns. Aber in meiner Milchmädchen-Rechnungsversion erfahren wir, dass diese Frau 84 Jahre alt ist, also hochbetagt. Und nach ihrer Jungfrauenschaft war sie 7 Jahre verheiratet gewesen und seitdem Witwe. Wenn wir davon ausgehen, dass die in der Zeit zwischen 12 und 20 auf jeden Fall geheiratet haben, weil das so üblich war. Und damit gebe ich dem schon einen weiten Rahmen. Also 12 ist vermutlich näher dran als die 20. Aber jetzt gehen wir mal vom schlechtesten Fall aus. Sie war ein Spätzünder und hat mit 20 geheiratet. War dann 7 Jahre verheiratet, dann wäre sie 27. Und dann war sie bis 84 Witwe. Da plus minus. Wisst ihr, wie lang das ist? Und seitdem lesen wir, diente sie Gott Tag und Nacht. Das ist Wahnsinn. Was für eine Hingabe. Und auch sie erfährt, der Retter kommt, der Retter ist da. Und dann erzählt sie allen, das ist so schön, redete von ihm, von Gott zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten. Das ist eine Adventshaltung im Angesicht widriger Umstände. Es ist kein schönes Leben, wenn du nur 7 Jahre verheiratet warst und dann bist du Witwe bis dahin. Oder ob es ein schönes Leben ist, steht mir gar nicht zu, aber es war sicher ein hartes Leben für diese Frau in dieser Zeit. Advent ist die Zeit der Ankunft, die Zeit des Fokus auf die Ankunft, aber Advent ist noch mehr. Advent ist auch die Zeit, die uns erinnert, Jesus kommt wieder. An Weihnachten wird Gott Mensch und hat Begegnung mit uns, aber er kommt auch wieder. Und auch das wird eine große Ankunft werden. Ankunft heißt auch ausharren. Ankunft heißt dranbleiben. Ankunft heißt nicht aufgeben. Und Advent heißt auch Vertrauen. Ankunft und Advent heißt auch erwarten, nicht nur warten, sondern erwarten. Das heißt, ich muss mich im Alltag entscheiden von Pessimismus, von Realismus, von Dunkelheit der um uns herum lebenden und schwebenden und wabernden Dinge wegzuschauen auf das Licht, das in die Welt gekommen ist und zu sagen, Jesus der Retter ist da, Immanuel, der Name, der Jesus gegeben wurde vom Himmel her, heißt Gott ist mit uns. Und ein ganz zentraler Faktor für Advent und Weihnachten ist etwas, was Kinder besser können als wir Erwachsenen, und zwar staunen. Ich weiß nicht, wann ihr das letzte Mal gestaunt habt, aber staunen ist toll. Wenn du merkst, dass dein Mund offen steht, weil du merkst und du stellst fest, ich habe seit 10 Sekunden nicht mehr geatmet. Das ist so toll. Staunen. Ich habe kürzlich aufgestockt für meine Filmsammlung und habe mir einen Ultra-HD-Player gekauft. Und sie haben einen alten Billy Wilder-Film mit Jack Lemmon neu restauriert und das Filmmaterial in 4K gescannt und gesäubert. Und ich habe diesen alten Schwarz-Weiß-Film in 4K-Auflösung gesehen auf unserem Fernsehen und ich war sprachlos. Dass ein Bild so scharf sein kann, du hattest das Gefühl, es wird dreidimensional nur durch die Schärfe. Da habe ich gestaunt. Meine Frau staunte über mich. Und ich finde es irgendwie schön, wenn sie nach 30 Jahren noch über mich staunen kann. Wisst ihr, was Weihnachten für mich war? Das war Weihnachten für mich. Meine Eltern hatten die Angewohnheit, dass bei uns zu Hause der Baum geschmückt wurde und wir Kinder durften nicht ins Wohnzimmer. Die Glastüre wurde mit einer Decke verhängt und manchmal vergaßen meine Eltern das Schlüsselloch oder sie vergaßen es nicht. Man wird es nie erfahren. Aber meine Schwester und ich kämpften dann darum, wer am Schlüsselloch linsen kann. Und manchmal erkannte man Teile vom Baum oder vermutete sogar, ich sehe ein Geschenk. Und du hast die Form analysiert. Und für mich war es immer Lego. Es war immer Lego. Es war so einfach, mir eine Freude zu machen. Hauptsache, es stand Lego drauf und am besten noch eine kleine Kassette dazu, auf der Europa drauf stand. Weil die Kombination Lego und Europa-Hörspiele, das war meine Kindheit. Aber dieses Staunen, Leute, das werde ich nicht vergessen. Lasst uns doch erlauben, wieder zu staunen. Ich glaube, dass Staunen ein Ursprungspunkt für Anbetung ist. Und das lesen wir, wenn wir diese Weihnachtslieder hören und auch die Weihnachtsgeschichte. Wir haben, seht in der Krippe liegen. Seht das Kindlein uns zum Heil geboren. Das sind Staunmomente. Simeon staunt, als er dieses Kind sieht. Und dieses Erstaunen beeindruckt wiederum seine Eltern. Ganz dramatische Sache. Wir Erwachsenen haben vergessen zu staunen. Wie toll wäre es, wenn wir uns auf dieses Zauberhafte an Weihnachten wieder einlassen könnten. Und damit meine ich nicht in erster Linie das Glitzern und die Geschenke, sondern seine Gegenwart. Und staunen. Ich wurde gestern Abend bei dem Konzert, das ich besucht habe, völlig erstaunt und überrascht, weil ich dachte, ich besuche ein Popkonzert und unvermittelt brach im letzten Drittel die Menge in Anbetung aus und es gab einen Lobpreisteil, den ich nicht hatte kommen sehen. Und es war eine der schönsten Lobpreiszeiten, die ich seit langem hatte. Und Leute in der Arena mit fast 6000 Leuten, die alle gemeinsam singen. Wow. Das war zum Staunen. Wisst ihr, das ist Anbetung. Staunen ob der Schönheit. Diese Momente, ich weiß nicht, ob ihr sie kennt, wo es euch auf die Knie zieht, weil ihr merkt, er ist so groß und so schön. Und wenn ihr die nicht kennt, ich wünsche die euch so. Vielleicht müssen wir uns wieder erlauben, dass diese Momente kommen dürfen. Denn Weihnachten heißt, Gott stellt die unmittelbare Verbindung mit uns wieder her. Das ist die gute Nachricht. Es gab eine Trennung zwischen Gott und Menschen, seit wir Menschen uns dafür entschieden haben, diese Trennung zu haben. Das ist der Sündenfall. Ich bin selber groß, ich brauche dich nicht. Und Gott sagt, aber ich liebe euch. Und deswegen komme ich zu euch. Und Jesus entäußerte sich und nahm Knechtsgestalt an. Wir können uns nicht vorstellen, was es bedeutet, wenn Jesus so wird wie wir. Wenn Jesus seine Privilegien weglässt, wenn Jesus sich in die Schlange stellt, anstatt den VIP-Eingang zu nehmen. Die drei Weisen sind davon ausgegangen, wenn der König der Könige geboren wird, gehen wir doch mal in den Tempel. Fand Herodes nicht witzig. Aber wer kommt denn auf einen Stall? Kennt ihr dieses amerikanische Weihnachtslied, Mary, Did You Know? Dieses, Maria, hättest du dir vorstellen können? Und im Lied kommen dann diese Zeilen, was sie sich hätte vielleicht vorstellen können. Maria, hättest du dir vorstellen können, dass dieses Kind eines Tages auf Wasser gehen wird? Spoiler, kann sich keine Mutter vorstellen. Was Gott tut, ist so unglaublich. Und Leute, wir sollten wieder staunen. Weihnachten ist unglaublich. Weihnachten ist Prunk und Größe. Und das nicht wegen des Baumes, sondern weil der König der Könige Freundschaft mit uns schließt. Weihnachten ist Freude, weil nämlich Erwarten auf Ankunft eine Vorfreude produziert. Und Advent heißt Vorfreude. Frankie, ihr dürft gern schon kommen. Ich habe meine heutige Message in freudiger Erwartung genannt. Und das wünsche ich uns, in freudige Erwartung zu kommen und ruf uns ganz neu in dieser Adventszeit, die heute startet, also es ist noch nicht zu spät, in freudige Erwartung, und dafür müssen wir Entscheidungen treffen für unsere Haltung. Denn unser Terminkalender wird sich schneller füllen, als wir das wollen. Aber wisst ihr was? Ihr seid selber groß. Und ihr könnt manchmal auch sagen, ein Moment. Und diesen Moment nehmen. Weihnachten bedeutet, Gott wurde Mensch und begegnet uns in Jesus als Mensch. Und nicht nur wie ein Mensch. Das ist ein großer Unterschied. Gott hat sich nicht verkleidet und tut so, als ob, sondern er wird Mensch mit aller Konsequenz. Inklusive der furchtbarsten Konsequenz, die man sich vorstellen kann. Folter und Tötung. Das ist unglaublich. Und das tut er für dich am Livestream. Für dich. Und das macht den Unterschied. Für uns ist so allgemein. Aber für mich macht das Ding sehr persönlich. Und ich kann euch heute nur sagen, ich trage in mir eine enorme Sehnsucht an neuer Begegnung, und ich möchte sogar ein Wort, das vielleicht hier unpassend erscheint, nehmen, nach Heimsuchung. Wisst ihr, wenn kein Stein mehr auf dem anderen bleibt, wenn sich alles verändert dadurch, weil ich glaube, wenn seine Herrlichkeit über uns hereinbricht, dann verändert sich alles. Und ich lade dich heute dazu ein, erlaube dieser Sehnsucht wieder Raum zu kriegen und hab keine Angst vor Enttäuschung, weil er real ist. Erwarte, dass er Verbindung mit dir aufbauen möchte. Auch ihr lieben alteingesessenen alten Hasen, die ihr seit Jahren kennt, ich bin auch seit ein paar Jahren dabei und ich kann nicht genug kriegen nach persönlicher Begegnung mit ihm. Lasst uns ausstrecken, lasst uns suchen, diese Begegnung mit ihm, nach der Ankunft und Offenbarung des Königs der Könige. Denn die Begegnung mit ihm verändert alles.